Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Möchte Ihnen etwas anfügen. Man hört heute viel von Gemeindebaubewegungen aus der USA. Und ich bin sehr dankbar, dass ich in den vergangenen Jahren immer mehr das andere Amerika kennengelernt habe. Und das gibt es. Nicht das, wo bei uns am größten in den Schlagzeilen ist, das ist die eine Seite von Amerika. Aber es gibt auch das völlig andere Amerika im guten Sinn. Ich habe Ihnen gestern Abend gesagt, nicht nur dieses Popcorn-Christentum, das oft vorgestellt wird. Da gibt es eine Gemeinde, die Grace Community Church von John MacArthur. Jetzt wollen wir auch nicht mit den Zahlen da uns irgendwie festklammern, aber dass man es einmal hört, in den letzten 30 Jahren von 400 auf 10.000 Gottesdienstbesucher gestiegen sind. Und als John MacArthur vor 30 Jahren seinen Dienst dort anfing, haben ihm damals schon seine Freunde gesagt, John, so wie du arbeitest, wirst du die Gemeinde kaputt machen. Da wird nichts mehr übrig bleiben. Sie haben Sonntagsgottesdienst mit einer Stunde lang Wortbetrachtung. Nicht mit 25 Minuten oder mit 20 Minuten oder 5 Minuten und der Rest ist Rahmenprogramm, sondern eine Stunde intensive Bibelauslegung. Sie haben auch eine Anbetungszeit, Anbetung im biblischen Sinn, die sie dort praktizieren. Und John MacArthur hat von Anfang an auch Schwerpunkt gelegt auf die Gemeindezucht und auf anderes. Und er sagt genau das, wir können geistliches Leben nicht machen, sondern Gott ist souverän. Und der Herr hat es dort geschenkt. Er muss es nicht schenken. Aber ich möchte Ihnen Mut machen, sagen, das gibt es heute auch. Stellen oder Punkte auf der Landkarte, wo Gottes Wort wirklich die Kraft entfaltet, bei den Menschen, die ihm dafür ganz vertrauen. Wenn wir meinen, dass wir schon alles aus der Bibel wüssten, dann zeigen wir dadurch nur, dass wir noch gar nichts erkannt haben oder dass wir sehr wenig erkannt haben. Ich denke, man kann ein Evangelium niemals genug in die Tiefe erkennen. Und nach Jahren gehen einem Dinge auf, die sind einem vorher noch nie aufgegangen gewesen. Dass wir das sehen. Ich möchte Ihnen das Beispiel bringen von einem bekannten freikirchlichen Verband in der Schweiz, wo man auch jetzt verschiedene Konzepte und Ideen gehalten hat. Und bei den Predigerstagungen dort kam es immer zu einer Ideenbörse. Und dann hat ein Prediger bei einer dieser Ideenbörse, also wo man neue Vorschläge und so weiter vorstellen kann, ein kleines Programm vorgestellt, Bibeltraining, um Bibelverse auswendig zu lernen in der Gemeinde. Eine Hilfe mit Kernversen aus den Evangelien. Er hat keine einzige Nachfrage bekommen. Die anderen Konzepte, wo es drum gegangen ist, was man alles machen kann und Methoden und Ideen, die waren immer gleich weg gewesen. Aber das Bibeltrainingsprogramm hat keinen interessiert. Ist keine einzige Nachfrage gekommen, um Bibelverse auswendig zu lernen. Wer würde noch zu all den christlichen Kongressen und Großveranstaltungen gehen, wenn es dort nur noch um Bibelauslegungen und einfache Predigten gingen? Ohne großes Drumherum. Und dann hätten wir den tatsächlichen geistlichen Gradmesser für unsere heutige Zeit. Das ist interessant. Ich habe eine Gemeinde gekannt. Sie hat sich leider auch verändert in den letzten Jahren, ist auch in Nöte gekommen, aber wo in den 70er und 80er Jahren echtes, erweckliches Leben da war, die gewachsen ist. Und wissen Sie, was interessant war in dieser Gemeinde? Die bestbesuchtesten Veranstaltungen, das war im deutschsprachigen Raum der Schweiz, die bestbesuchtesten Veranstaltungen, wo 300-400 Leute gekommen sind, das war sonntagmorgens bei der Predigt. Und wenn es mal etwas Außergewöhnliches gegeben hat, eine Zusatzveranstaltung, sind da auch Leute gekommen, aber nie so viel, wie dort sich um das Wort Gottes versammelt haben. Das ist der eigentliche Gradmesser für unsere heutige Zeit. Ein echter geistlicher Aufbruch kann es nur geben, wenn wir in unserem Leben und in dem Leben unserer Gemeinden eine ganz neue Bibelbewegung stattfindet. Wenn unser Leben wieder von dieser unerschöpflichen und frischen Quelle erfasst wird und dieses Wasser weiter zu strömen beginnt. Wilhelm Busch saß ja öfters im Gestapo-Gefängnis und er hat dann in seinem Buch »Kennen Sie Hömbel« geschrieben über diese Zeit, wie er sein altes Neues Testament in die Hand bekam, als er im Gestapo-Gefängnis war. Und dann sagte er, das war mit die schönste Zeit in seinem ganzen Leben. Wissen Sie warum? Er sagte, er hatte einen schönen Tagesablauf. Morgens aufstehen, Frühgymnastik, die hat er selber gemacht, das spärliche Frühstück, dann Bibelstudium. Dann gab es das Mittagessen, eine Mittagsruhe, wieder etwas Bewegung, Bibelstudium. Dann gab es das Abendessen und dann hat er wieder Bibel gelesen. Und Wilhelm Busch sind dort so viele Sachen aufgegangen in diesem Gefängniszelle. Und dann haben ihn seine Lieben besucht, seine Frauen, seine Angehörigen durften zu ihm und waren ganz in Sorge, wie es dem Wilhelm Busch ging. Und wissen Sie, was Wilhelm Busch gesagt hat? Er hat gesagt, um mich braucht ihr euch keine Sorge zu machen. Ich mache mir um euch Sorgen. Ihr seid den ganzen Tag mit so viel beschäftigt da draußen, dass ihr keine Zeit mehr für Gottes Wort habt. Das war das Zeugnis aus seinem Leben. Noch etwas ist hier interessant. In Vers 8 lesen wir, dass die Leviten dem Volk den Sinn des Vorgelesenen angaben oder erklärten. Und wir leben heute in einer Zeit und Gesellschaft, ich habe es gestern gesagt, wo das christliche Vorwissen fehlt. Wir haben eine Bekannte, die Lehrerin war, die missioniert hat im Unterricht bei Schülern in der Schweiz, wo nichts mehr da war, gar nichts. Und sie hat dann die Bibel auf dem Pult liegen gehabt, das Matthäus-Evangelium aufgeschlagen. Und da kommt ein Teenager in der Pause vorbei und der hat es nicht spöttisch gemeint, der hat es ernst gemeint. Er liest da Matthäus, dann wissen Sie, was er sagt. Dass vom Lothar Matthäus auch was in der Bibel steht, habe ich nicht gewusst. Hat Matthäus nur von diesem Fußballspieler her gekannt? Überhaupt nicht. Also kein Grundwissen mehr von der Bibel da in der heutigen Zeit. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir neu beginnen, biblische Griffe zu erklären, im biblischen Sinn, was sie bedeuten. Wenn Sie heute von Sünden reden, ja, Sünde, das ist für der eine, wenn es blitzt, wenn er zu schnell durch den Ort fährt. Oder für irgendjemand anders, wenn er ein Sahnetörtchen zu viel isst. Oder sonst irgendetwas. Wir müssen die Begriffe nicht weglassen, aber neu erklären, was Sünde ist, was die Heiligkeit Gottes ist, was Himmel und Hölle ist, was die Gerechtigkeit ist, die vor Gott gilt, was das Kreuz bedeutet. Nicht einfach biblische Begriffe gedankenlos austauschen. Das wird gefährlich. Da verflacht das Evangelium. Ich denke an eine Veranstaltung, wo ja Personen zum Dienst eingesegnet werden sollten. Und dann hat jemand, der das besonders modern machen wollen, statt gesagt, der Herr segne euch, der Herr schenke euch Glück. Das ist keine Erklärung, das ist eine völlige Verflachung. Was tun die Leute mit Glück verbinden? Wenn sie im Lotto 6 Richtige haben, das ist Glück. Oder sonst irgendetwas. Eben, wir dürfen nicht biblische Begriffe einfach austauschen gegen andere, dass es schöner klingt. Aber wir müssen ganz neu anfangen zu erklären, die geistliche Substanz, die wir haben, dass es die Leute heute erfassen und verstehen können. Und das ist auch für uns gut. Da werden wir ganz neu auf den Prüfstand gestellt, ob wir selbst wissen, was wir eigentlich glauben. Wenn man einmal erklären muss, was ist die Heiligkeit Gottes? Was ist die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben herauskommt? Lassen Sie mich etwas anmerken, sind wir auch vorsichtig mit manchen sogenannten Bibelübersetzungen. Die gute Nachricht ist nicht immer eine gute Nachricht. Das ist an manchen Stellen eine Verfälschung der Bibel sogar. Wo steht im Epheserbrief, dass wir gereinigt sind durch das Wasserbad des Wortes? Steht in der guten Nachricht, dass man gerettet ist durch die Taufe. Ist die Säuglingstaufe mit gemeint. Da ganz vorsichtig mit neuen Bibelübersetzungen, wo zum Teil eine Verfälschung der Bibel sind oder auch die Hoffnung für alle. Die kann eine Hilfe sein. Ich habe sie auch schon auszugsweise gebraucht, aber die Hoffnung für alle ist keine Bibelübersetzung, sondern eine Bibelübertragung. Und an manchen Stellen gibt sie nicht den Text wieder, sondern interpretiert sie den Text nach den Vorstellungen derer, die die Übertragung gemacht haben. Das möchte ich nur anfügen. Es gibt auch gute Übersetzungen, die Elberfelder Übersetzung, wo verständlich ist, vom Deutsch nicht ganz so geschliffen, oder die revidierte Schlachter Übersetzung, die herausgekommen ist, wo das Anliegen war, wieder auf den Text der Reformation zurückgehen, dieses Jahr im Frühjahr erschienen das Neue Testament und zugleich auch so verständlich wie möglich in der heutigen Zeit. Um wieder missionieren zu können, wo kein biblisches Wissen mehr da ist, gibt es keinen besseren Aufbau wie die Bibel selbst. Die Bibel ist auch in ihrem Aufbau die göttliche Weisheit. Man kann nirgends besser anfangen wie mit der Schöpfung, wo klar wird, wer Gott ist. Mit der Erschaffung des Menschen, mit dem Sündenfall des Menschen. Und dann die Geschichte Israels. Und dann wird deutlich, warum der Retter kommen musste. Es gibt eine englische Mission, U-Tribe Mission, die ihre ganze Missionsarbeit genau auf der Bibel aufgebaut hat. Da in Kulturen, wo nichts ist mit dem Evangelium, anfangen mit 1. Mose 1. Und dann geht es durch die ganze Heilsgeschichte. Und wenn dann das Kreuz und der Herr Jesus kommen, dann wissen die Leute, warum er kommen musste. Weil sie die ganze Vorgeschichte sehen. Das Buch gibt es jetzt auch im Deutschen. Es heißt Der feste Grund, ist eine solche Sache. Und ist beim Hensler Verlag erschienen. Das kann man gebrauchen zur Vorbereitung, auch für Bibelstunden und anderes. Das möchte ich nur anfügen, wenn heute die Grundlage fehlt. Wir müssen wieder eine neue Grundlage legen. Es gibt nichts Besseres wie die Bibel selbst. Ich habe Ihnen dieser Tage gesagt von der Rechtfertigungserklärung, die man unterschrieben hat, gegensätzliche Meinungen in der Rechtfertigung, die eigentlich unüberbrückbar sind, aber wir meinen nur doch dasselbe. Und man hat nur sehr, sehr wenig mahnende Stimmen gehört, auch aus dem evangelikalen Raum. Und ich bin überzeugt, es hängt auch damit zusammen, weil wir zum Teil nicht mehr wissen, was wir glauben, was wirklich Rechtfertigung ist, was es wirklich heißt, allein aus Gnaden gerettet zu sein und das neue Leben zu haben. Ein Bruder hat zu mir gesagt, er denkt, dass in den nächsten Jahren die Rechtfertigungsfrage eine der wichtigsten Fragen überhaupt wird unter den Gläubigen. Das war jetzt das Erste gewesen. Gottes Wort steht im Mittelpunkt, Kennzeichen echter Erweckung. Jetzt kommt das Zweite. Gottes Wort bewirkt Sündenerkenntnis. Beim Hören auf das Gesetz kam es unter dem Volk zu einer ganz neuen Sündenerkenntnis. Wir lesen in Vers 9, wie das Volk zu weinen begann und in Kapitel 9, wie sie die Sünden erkannten und dass sie zu einem klaren Sündenbekenntnis führte. Ein Kennzeichen biblischer Erweckung. Sie haben im Neuen Testament die Pfingstpredigt des Petrus. Und der Herr schenkte der ersten Gemeinde daraufhin ein großes Wachstum an Geretteten. Wenn Sie einmal die Predigt lesen. Der Petrus hat die Dinge bei Namen genannt und rief ganz klar zur Buße, zur Umkehr und zur Vergebung der Sünde auf. Als die Erweckung unter George Whitefield losbrach und auch John Wesley, Charles Wesley, waren ja mit dabei gewesen, zum Teil hat es auch noch mit John Edwards tangiert in Amerika. Und da ist es passiert, wenn Whitefield über die Heiligkeit Gottes sprach, dass Menschen so von ihrer Verlorenheit überführt wurden, dass sie überzeugt waren zunächst, dass es keine Möglichkeit zur Rettung mehr gibt, weil sie so abgrundtief verloren sind. Stellen Sie sich das einmal vor in der heutigen Zeit. Das können wir uns nicht vorstellen. Nur wo Gottes Wort ein Leben in seiner ganzen Schärfe trifft, kann es auch zur Veränderung, zur Vergebung und zur Heilung kommen. Das ist ja das Ziel. Ich meine jetzt nicht, dass man emotional etwas erzwingen soll, hochbauschen soll, das kann man auch wieder missbrauchen. Aber Gottes Wort führt zur Sündenerkenntnis, zur Erkenntnis der eigenen Verlorenheit. Das kann auch wachstümlich vor sich gehen. Beim einen ist es auf einmal da, beim anderen ist es wachstümlich. Aber es ist immer ein Zeichen des neuen Lebens aus Christus. Es ist interessant, ein Missionar, der vom Missionsfeld zurückkam, und wenn man die Missionare fragt, was sie alles so betrachten im Vergleich zu 4, 5 Jahren, ist ja immer interessant, was man hört. Und wissen Sie, was der gesagt hat? Ihm ist eins aufgefallen. Vor einigen Jahren hat man auch noch in Deutschland bei Bekehrung von einer Abkehr gesprochen, von der Sünde und von einer Hinkehr zu Christus. Heute redet man nur noch von einer Hinwendung zu Christus und nicht mehr von einer Abkehr vom alten Leben und von der Sünde. Biblische Bekehrung beinhaltet immer beide Seiten. Wenn wir das Leben des Paulus betrachten, dann haben wir 3 Stellen, wo er über sich selbst ohne Christus spricht. Das erste Mal, ich glaube, es ist der 1. Korintherbrief, wo er geschrieben hat, ich bin der Geringste unter allen Aposteln. Paulus, dem das Evangelium für die Nationen gegeben war, sich als der Kleinste unter den Aposteln anzusehen. Was für eine Demut. Jahre später hat er den Galaterbrief geschrieben. Und dort schreibt Paulus, ich bin der Geringste unter den Heiligen. Nicht mehr der Geringste unter den Aposteln, sondern der Kleinste unter allen Gläubigen. Hand aufs Herz. Würden wir das von uns sagen? Aus innerer Überzeugung, nicht als Lippenbekenntnis. Wir entdecken doch immer noch ein paar um uns, die in unserer geistlichen Rangliste noch ein bisschen unter uns sind. Gell? Ja, ich bin vielleicht nicht der Größte, aber ich bin auch nicht ganz unten. Da sind doch immer noch ein paar. Paulus hat gesagt, ich bin der Geringste und aller Gläubigen, dieser Mann. Im 1. Timotheusbrief, kurz vor seinem Tod, hat Paulus gesagt, ich bin der Größte unter allen Sündern. Da sehen wir, was in seinem Leben gewachsen war. Er hat seine Verlorenheit erkannt vor Damaskus. Und wie das in Bezug auf sich selbst gewachsen ist. Und er hat in Rom ein Lump regiert, der Nero. Und Paulus hat nicht gesagt, ja, ich bin schlecht, aber der Lump, der dort an der Regierung sitzt. Sondern er hat gesagt, ich bin die Nummer 1 unter allen Sündern. Der Erste unter allen Sündern. Erweckung führt immer zur Sündenerkenntnis und geistliches Leben. Was ist für uns das Erschreckendste an der Sünde? Das Erschreckendste an der Sünde ist, dass Sünde sich immer gegen Gott richtet. Das ist das Wesen der Sünde. Nicht, dass wir gegen andere Menschen sünden oder sonst etwas, ist eine Folge. Gegen Gott. Denken Sie an David. Als er die Ehe gebrochen hat, hat er sich mit Bathseba versündigt. Mit Uriah, den er umgelegt hat, hat er sich auch noch versündigt. Dann hat er gelogen. Vor dem Volk hat er sich noch versündigt, David. Und was betet er in Psalm 51? An dir allein habe ich gesündigt und Unrecht vor dir getan. Nicht an dem oder an jenem, sondern an dir. Da hat er erkannt, was Sünde in ihrer Tiefe ist. Warum bekennen wir Sünde? Bekennen wir Sünde, weil wir uns die Strafe ersparen wollen? Wenn Sie Kinder haben, dann wissen Sie, wenn man sagt, wenn jetzt nicht lieb ist, dann gibt's eine und dann sind sie oft schnell lieb und dann merkt man nachher, aber nicht, weil sie wirklich lieb sein wollen, sondern weil sie keine kriegen wollen. Deshalb bekennen wir Sünde, weil wir uns die Strafe ersparen wollen. Bekennen wir Sünde, weil man das halt nicht tut in christlichen Kreisen, was Sünde ist. Bekennen wir Sünde, um vor anderen gut dazustehen. Das kann auch ein Motiv sein, dass sie nachher sagen, schaut mal an, was das für ein Demütiger ist und so weiter, wie der auch zu seinen Schwächen stehen kann. Oder bekennen wir Sünde, weil wir erkannt haben, dass sich Sünde gegen den Heiligen und den lebendigen Gott richtet und wir dadurch nicht vor ihm bestehen können. Verloren sind. Und als Nachfolger Jesu sind wir ja nicht mehr verloren. Bekennen wir Sünde, weil es uns schmerzt, wenn wir erkennen, dass wir Christus wieder einen Hammerschlag mit unserer Sünde versetzt haben. Ist das der Grund, warum wir Sünde bekennen oder irgendein anderer Grund? Es kommt aber nicht nur zur Sündenerkenntnis und Bekenntnis, es kommt zu einer Umkehr im Leben der Israeliten. Glaube ist heute oft nur noch etwas für unser Oberstübchen, aber ansonsten geht alles weiter wie zuvor. Lassen Sie mich das sagen, wenn ein Mensch von neuem geboren ist, dann ist er eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, oder siehe, es ist alles neu geworden. Und nun geht es darum, dass das Neue in uns zum Zug kommt, dass wir aus dem neuen Leben, das Christus in uns begonnen hat, Christus in uns. Und das ist eine göttliche Wahrheit, die viele Nachfolger Jesu noch nicht verstanden haben. Und wo es zum Krampf und zur Frustration und Enttäuschung kommen, warum? Man meint immer, bei der Wiedergeburt wird das Alte verbessert. Dass das Alte irgendwo besser wird. Und dann müht man sich, ein besserer Christ zu werden. Und am Schluss ist man entweder hochmütig oder ist man völlig frustriert. Weil man merkt, es geht gar nicht. Und genau das ist Wiedergeburt nicht. Das Alte können wir nicht verbessern. Da hat es nur einen Platz gegeben und das war das Kreuz, weil das Alte unverbesserlich ist. Und wenn wir versuchen, unser altes Leben zu verbessern, dann versuchen wir etwas, was Gott längst aufgegeben hat und was er gerichtet hat am Kreuz. Sondern es geht darum, Christus in uns zu erkennen, das neue Leben und ihm in uns und durch uns Raum zu geben, dass er zum Zug kommt. Das neue Leben Christus in uns bewirkt einen neuen Lebensinhalt, ein neues Lebensprogramm und ein neues Lebensziel. Und das zeigt sich auch durch eine sichtbar veränderte Lebensführung, trotz unserer Schwäche und trotzdem, dass ich täglich neu die Vergebung brauche. In Epheser 5 sagt uns die Bibel, denn einst wart ihr Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichtes. Den neuen Lebenswandel, dass wir ihn nicht nur auf einzelne Dinge beschränken, das ist auch wichtig, sondern der ganze geistliche Charakter, den Christus in uns ausprägen möchte. Die Geistesfrucht, und verwechseln wir die Geistesfrucht niemals mit natürlich menschlichen Eigenschaften. Das hängt oft mit dem zusammen, dass man denkt, das Alte wird verbessert. Wenn jemand von Natur aus freundlich ist, dann ist das nicht die Geistesfrucht der Freundlichkeit. Das kann ein Mensch ohne der Heilige Geist sein. Oder wenn einer extrem geduldig ist von Natur aus, ist das nicht die Frucht der Geduld. Das kann ja ein anderer Mensch auch, sondern Geistesfrucht ist das, was Christus in uns und durch uns an neuem Leben geschaffen hat. Ich möchte dazu sagen, wir haben als Nachfolger Jesu die zwei Naturen noch, bis zur Sterbestunde. Und das ist jetzt der tägliche Kampf in der Nachfolge. Ich habe noch mein Fleisch und mein Fleisch wird sich nicht verändern bis zur Sterbestunde. Und dann habe ich Christus in mir, das neue Leben. Und jetzt kommt es darauf, dass ich meinem Fleisch den Platz gebe, den Christus ihm gegeben hat. Das Kreuz und im Grab, dass ich im Glauben sage, halt, Christus hat etwas Neues in mir begonnen und ich muss dem Alten nicht mehr nachgeben. Ich möchte im Glauben das Neue in Anspruch nehmen. Davon sagen wir noch oft, aber das ist der Punkt. Lassen Sie mich das auch noch anfügen. Das ist der Vers, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich kann nicht sagen, ja, das stimmt, aber die Erfahrung ist eine andere. Entweder es stimmt oder es stimmt nicht. Und es stimmt. Aber ich werde es nur erkennen können, was es bedeutet, wenn ich den Unterschied zwischen dem alten und neuen Leben begriffen habe. Das, was Christus in mir begonnen hat, kann nicht sündigen. Kann keine Sünde daraus kommen. Ich sündige täglich. Aber wissen Sie, was das ist? Das ist mein Fleisch. Das ist mein altes Wesen. Und aus meinem alten Wesen kann nichts Gutes kommen. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Und das Neue, was Christus in mir begonnen hat, das ist göttlich. Christus in mir. Und dass wir deshalb dem Neuen in uns Raum geben. Wenn wir nicht mehr von Sünde, von Vergebung, von Gericht, von Gnade reden, von Verdammnis und Errettung, dann berauben wir das Evangelium seiner eigentlichen Kraft. Und es gehört mit zu unserer heutigen Zeit, dass Sünde nicht mehr Sünde ist. Wir sprechen heute nicht mehr von Bindungen, sondern wir sprechen heute von Krankheiten. Wenn ich jetzt denke an die ganzen Drogenszene in der Schweiz, dann heißt es ja, denen muss man doch Methadon geben, Heroin. Das sind doch kranke Menschen, ist nicht mehr eine Bindung. Von der Bibel her ist das eine Bindung. Wir sprechen heute nicht mehr von Habsucht, sondern von Sparsamkeit. Ich sage Ihnen dazu, es gibt schon eine richtige Sparsamkeit, aber verstehen Sie, was ich meine? Wir sprechen nicht mehr von Stolz, sondern von Verletzlichkeit. Und verletzlich zu sein ist ja nichts Schlechtes. Wir müssen wieder den Mut haben, Sünde beim Namen zu nennen, auch in unserem eigenen Leben. Da muss ich mich selbst drunter stellen, weil wenn es uns um selbst geht, da sind wir ja immer am besten mit den Erfindungen und am Drumherum reden durch die Sache. Der Geist Gottes möchte durch das Wort Gottes zur Sündenerkenntnis führen, damit die Vergebung, die Gnade und das neue Leben Christus in mir seine göttliche Kraft entfalten kann. Und Paulus schreibt uns dieses wunderbare Wort in Römer 5, Vers 20. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. In 1. Timotheus 1, Vers 1, ich habe es Ihnen gesagt, nennt sich Paulus die Nummer 1 unter allen Sündern. Aber jetzt bleibt er nicht in falscher Weise dabei stehen, sondern er bezeugt voller Freude. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Ich habe Ihnen gesagt, Paulus spricht dreimal über seinen eigenen Zustand. Der geringste unter den Aposteln, unter den Heiligen, die Nummer eins unter allen Sündern. Interessanterweise tut uns die Apostelgeschichte dreimal die Bekehrung des Paulus berichten. Zweimal spricht er selbst davon. In Apostelgeschichte 9 ist die Rede von einem Licht vom Himmel, das ihn umstrahlt hat. Da sehen wir, wie es durch Christus Licht wurde in seinem Leben, wenn er zunächst auch blind war. Dann später, als Paulus sich vor Agrippa verantwortet hat, spricht Paulus von einem hellen Licht vom Himmel. Christus war ihm noch größer geworden. Sich selbst hat er mehr erkannt, sein altes Wesen. Christus war ihm größer geworden. Und wo er zum letzten Mal von seiner Bekehrung spricht, in Jerusalem, als er sich vor der Menge verantwortet hat, da spricht er von einem Licht heller als die Sonne, das er gesehen hat. Christus war ihm noch größer geworden. Die Bibel zeigt uns die Sündhaftigkeit, aber sie möchte, dass uns auf der anderen Seite Christus noch größer wird. Was wir in Christus sind und was wir durch Christus haben. Und in diesem Blick konnte Paulus sagen, dass die Gnade Gottes an ihm nicht vergeblich war. Und am Schluss seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, das war kein Stolz, sondern das war es Christus in ihm und durch ihn bewirkt hatte. Und nun zum Schluss noch ganz kurz das Dritte. Gottes Wort bewirkt Freude. Nehemia 8 ist ja der bekannteste Vers, Nehemia 8, Vers 10, Entschuldigung, aus dem ganzen Nehemia-Buch. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke oder die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, was Nehemia an geistlichen Kämpfen und Anfechtungen durchlebt und durchgestanden hat. Und dann liest man den Vers noch einmal anders. Der hat nicht gerade eine Gehaltserhöhung bekommen, ist auch nicht vom Urlaub heimgeflogen erfüllt, sondern da waren geistliche Kämpfe und Nöte dahinter. Und da liegt auch mit ein Grund, warum ich viele alte Lieder liebe. Wir brauchen auch gute, neue Lieder, die ganz klar von Christus sprechen. Aber wir haben auch viele gute, alten Lieder. Und die oft so schönen Texte, die vom Lob Gottes und der Freude am Herrn sprechen, bekommen noch eine viel tiefere Aussage, wenn man ihren Hintergrund kennt. Wahrscheinlich kennen Sie den Vers, »O, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund«, so stimm dich damit um die Wette von allertiefstem Herzensgrund ein Loblied nach dem anderen an von dem, was Gott an mir getan. So ein Lied singen wir normal, wenn wir himmelhoch jauchzen sind, wenn es uns gut geht. Aber Johann Menzer dichtete dieses Lied 1704, nachdem er mit der gesamten Dorfbevölkerung vor den heranrückenden Schweden in den Wald fliehen musste, im Dreißigjährigen Krieg. Und nachdem die Truppen abgekehrt waren, kehrten sie zurück zu dem Platz, wo früher ihr Dorf gestanden war. Und was von dem Platz übrig geblieben war, wo ihr ganzes Hab und Gut war, das war nur noch ein rauchender Trümmerhaufen gewesen. Auch der ganze Besitz von Johann Menzer war verbrannt und ausgeplündert von den Schweden. Und dann setzte er sich auf einen der verkohlten Balken und begann inmitten der Trostlosigkeit dieses wunderbare Lied zu dichten. O, dass ich 1000 Zungen hätte. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unser Schutz. Sehen wir einmal auf die Hintergründe. Und die Freude am Herrn entwickelt da ihre Kraft, wo die Schwierigkeiten am größten sind. Hudson Taylor hat gesagt einmal, Schwierigkeiten sind der Boden, auf dem Gott sich offenbart. Schwierigkeiten wollen wir alle nicht, aber wir wollen, dass der Herr sich offenbart. Aber Schwierigkeiten sind der Boden, auf dem sich Gott offenbart. Und da entwickelt die Freude an ihm die Kraft. Gerade da, wo menschlich kein Weg mehr ist, wird die Freude am Herrn zum Schutz zur eigentlichen Stärke. Ich weiß, das sagt man leicht, kann man auch leicht drüber predigen, wenn es einem gut geht. Die Freude darüber, einen Herrn zu haben, der nicht versagt, der uns auch in den Schwierigkeiten nicht vergisst. Die Freude, bei ihm Zuflucht nehmen zu können und zu erleben, wie er durch alle Hindernisse hindurch zum Ziel kommt. Wenn vielleicht auch ganz anders, wie wir uns das vorgestellt haben. Und selbst wenn einem äußerlich alles genommen wird, und ich sag's nochmal, das sagt sich jetzt leicht, solange das nicht der Fall ist, dann geht's immer noch einmal ans Buchstabieren. Aber selbst wenn einem äußerlich alles genommen wird, die Freude am Herrn kann uns niemand nehmen. Und da ist mir persönlich ein Mann zum Glaubensvorbild geworden, den ich kenne, der durch ungeheuer viel Schwierigkeiten, Anfeindungen und persönliche Verleumdungen gegangen ist, um Jesu willen. Und als es ihm zu schwer war, so schwer war, als wenn man ihn gefragt hat, wie es ihm geht, wissen Sie, was er geantwortet hat? Danke, im Herrn geht's mir gut. Er hat Lasten zu tragen gehabt und die waren da. Aber er hat sagen können, danke, im Herrn geht's mir gut. Die Freude am Herrn entfaltet ihre Stärke in den Schwierigkeiten. In Philipper 4, Vers 4 sagt Paulus, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Er sagt nicht euch, freuet euch über alle Wege. Über Schwierigkeiten kann man sich nicht freuen. Sondern er sagt, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und es heißt, der Grund der biblischen Freude liegt außerhalb von mir selbst und bleibt auch unabhängig deshalb von meinem Erleben und meinem Empfinden. Er ist in Christus begründet, der Grund dieser Freude. Und stellen wir uns einmal die Frage, wann konnte ich mich das letzte Mal wirklich darüber freuen, was mir in Christus geschenkt ist? Die Freude an Jesus kommt immer wieder neu da, wo wir groß wird, was er für mich getan hat. Dass er mich geliebt hat, trotz meiner abgrundtiefen Verlorenheit. Genau das Loben und Danken für die Errettung ist ein Zeichen für die Freude an Christus. Ich habe bei Ihnen noch keine Gebetsstunde besucht. Das ist immer gut, dann kann man so etwas ganz unbefangen sagen. Prüfen wir uns einmal, wie oft danken wir in unseren Gebetsstunden aus tiefem Herzen noch für die Errettung. Dass er uns errettet hat aus der Finsternis ins Licht, von der Nacht der Sünde zu Erben der Herrlichkeit. Vor der ewigen Verdammnis und in den Himmel versetzt. Und es ist der Grund, mich darüber zu freuen. Ich werde nicht gerettet, weil ich so gut wäre oder weil ich das mir verdient hätte, sondern ich werde gerettet, weil er das würdige Lamm ist und weil er einen solchen Preis bezahlt hat. und die Freude darüber, dass in ihm die ganze göttliche Fülle wohnt. Wissen Sie, ich kann nicht mehr vom Leben haben wie Christus selbst. Warum? Weil in ihm die ganze göttliche Fülle wohnt. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und er ist mir gemacht zur Heiligung, steht in der Bibel. Das ist alles etwas von der Fülle in Christus. Und dann die Freude darüber, dass mein Herr hoch erhaben über allem steht. Dass keine Macht der Welt größer ist als er. Und das Vertrauen, dass er über meinem Leben wacht und mit mir um seines Namens willen zum Ziel kommt. Siehe, ich bin bei euch jeden Tag, bis an das Ende des Zeitalters oder an das Ende der Welt. Die Freude an Jesus ist unabhängig von meiner subjektiven Empfindung. Sie hat einen göttlichen Ursprung und ist deshalb unvergänglich und ewig. Und auf diesem Hintergrund wird auch verständlich, wie Johann Frank dichten konnte, Jesu meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu meine Zier. Ach, wie lang, ach lange ist dem Herz so bange und verlangt nach dir, Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebers werden. Und die Freude am Herrn kommt auch ganz neu durch den Gehorsam. Da sehen wir, wie das Volk wieder dem Gesetz gehorsam war. Und wo wir in unserem Leben dem Wort Gottes gehorsam sind, da wird es ganz neu Freude geben. Da wird es Friede geben, wo wir seine Ordnungen befolgen. Ich habe es gesagt, diese Tage. Und wo wir das nicht tun, wird auch keine echte Freude und kein echter Friede dabei sein. Ich möchte aber noch etwas zum Schluss dazu anfügen. Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht wieder in ein unbiblisches Heiligungsdenken hineinkommen. Ich kann mir die Freude selbst erarbeiten, wenn ich gehorsam bin. Ich kann mir den Himmel selbst verdienen. Paulus hat gesagt in Philipper 3, Vers 7 bis 9, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Dreck geachtet. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Die Erkenntnis, wer Christus ist, und was Paulus in ihm hatte, das übertraf alles andere in seinem Leben. Allein das wollte er noch. Und deshalb fand er in den größten Nöten und Schwierigkeiten immer wieder Grund zur Freude in seinem Herrn und an seinem Herrn. Und deshalb war Paulus auch bereit, alles andere dran zu geben, was ihn irgendwie von dieser Erkenntnis zurückhalten konnte. Das ist die richtige Ausrichtung. Und das ist mein tiefer Wunsch, dass wir zu Menschen werden, die die wahre Freude kennen, die in der Erkenntnis Christi begründet ist. Und dass unser Leben in diesen Sog hineinkommt, aus Dankbarkeit noch mehr ihm zu gehören, alles andere zurückzulassen und dann in der Erkenntnis und der Freude des Herrn noch mehr zu wachsen. Aber was immer auch mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.